Liebe Zuhörer, es ist uns als Missionswerk Mitternachtsruf eine große Freude, Sie zu unserer heutigen Sendung bei Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Sie werden gleich eine Botschaft von Marcel Malgo hören. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge unser treuer Gott und Vater Sie dadurch ermutigen und neu stärken.
Bleiben in der Lehre Christi. Der Predigtext steht geschrieben in 2. Johannes, die Verse 7 bis 11. Ich möchte Ihnen aber lesen aus Psalm 119, die Verse 33 bis 40 und bitte Sie dazu aufzustehen. Psalm 119, die Verse 33 bis 40. Dort steht geschrieben: Lehre mich, Herr, den Weg deiner Anweisung, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Erfülle an deinem Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. Wende von mir die Schmach, die ich fürchte, denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit.
Bleiben in der Lehre Christi. Vielleicht erinnern Sie sich, wir haben vor einiger Zeit aus diesem zweiten Johannesbrief haben wir die ersten vier Verse angeschaut. Es gab da sieben Kernpunkte. Erstens, Johannes trägt hauptsächlich den Ehrentitel Ältester, deshalb, weil er ein Diener Christi war, hoch in Jahren und an Ehren. Zweitens, der Brief des Johannes ist höchstwahrscheinlich nicht an eine einzelne Person gerichtet, sondern an eine Gemeinde. Das haben wir ziemlich ausführlich angeschaut. Es war nicht heiß notwendig, aber es ist interessant. Drittens, Kinder Gottes können einander nur dann lieben, wenn dies in und durch und aus Jesus Christus geschieht. Viertens, die wahre Einheit ist ausschließlich in Christus zu finden. Fünftens, Jesus Christus bleibt bei uns, jetzt und auch in Ewigkeit. Sechstens, der apostolische Segen, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus gilt jedem, der diese Worte liest und ihnen glaubt. Das steht ja hier im zweiten Johannesbrief. Und dann siebtens, wir sollen in der Wahrheit leben. das bedingt einiges in unserem Leben. Das war ganz kurz zusammengefasst, diese Botschaft über 2. Johannes 1 bis 4. Logischerweise wären jetzt die Verse 5 und 6 dran, wo es heißt, und nun bitte ich dich, Herrin, ich schreibe dir kein neues Gebot, sondern das, was wir gehabt haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben. Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt, von Anfang an, dass ihr darin lebt. Das wären jetzt die nächsten Verse. Sie gehören eigentlich zu den ersten vier, könnte man sagen. Doch enthalten sie wiederum eine eigene wichtige Botschaft. Und ich habe gedacht, wir wollen irgendwann an einem Donnerstag, vielleicht nächsten Donnerstag, darüber zusammen nachdenken. Heute jetzt die Verse 7 bis 11. Gar nicht so einfach, muss ich euch sagen, als ich darüber nachgedacht habe. Aber wir möchten versuchen, einiges mitzunehmen. Wir lesen 2. Johannes, die Verse 7 bis 11. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und Antichrist. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, hat Teil an seinen bösen Werken. Ich möchte vorausschicken, dass wir selbstverständlich nicht all diese Details anschauen können heute Morgen. Es sind hier viele Sachen gesagt. Man könnte einiges sagen, fast über jeden Vers. Wir werden einfach einige Punkte herausnehmen und dann diese versuchen mitzunehmen in den Alltag. Viele Verführer, schreibt Johannes, sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Es ist sehr bezeichnend. Es hat mich schon beschäftigt, dass schon damals bei der Abfassung dieses Briefleins durch Johannes, der ja ein Apostel Jesu ist, das Christentum war sehr jung, dass schon damals viele Verführer in die Welt ausgegangen waren. Er schreibt es. Das Verwunderliche ist nicht unbedingt der Ausdruck vieler Verführer, sondern die Tatsache, dass es sich um Verführer handelt, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Ich meine, das Christentum war damals noch sehr jung. Johannes schrieb seinen Brief etwa im Jahre 85 nach Christus. Und doch, sagt er, gab es damals schon viele, die den Herrn Jesus leugneten und bekämpften. Das hat mich verwundert. Daran sehen wir, wie der Feind bereits in den frühesten Anfängen des Christentums alles daran setzte, um diesen eigentlich erst aufkeimenden christlichen Glauben zu zerstören. Das fing also schon in der frühesten Zeit des Christentums an. Da war er schon da, der Feind. Es wurde gewissermaßen vorgeschattet, was den Teufel gegen Ende des Zeitalters, wenn seine Zeit nur noch kurz bemessen ist, beherrschen wird. Wir wissen, denke ich, was ihn zu jener Zeit beherrschen wird. Die Bibel sagt, eine unsägliche Wut. Kennen Sie diese Stelle? Offenbarung 12, Vers 12. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hegt gewaltige Wut, weil er weiß, dass seine Zeit nur noch kurz bemessen ist. Wie gesagt, diese Aussage steht im Zusammenhang mit dem Ende des Zeitalters. Oder man könnte auch sagen, kurz bevor das antichristliche Reich entstanden war. Kann man alles lesen, chronologisch. Aber das Bemerkenswerte ist, dass Johannes über die Verführer sagt, die in die Welt ausgegangen sind, das ist der Antichrist. Ja? Der Verführer, der Antichrist, 2. Johannes 7. Das bedeutet, dass schon damals, als das Christentum sehr jung war, dass schon damals die Wut Satans, könnte man sagen, wie Vorwehen zu verspüren waren. Nicht nur das. Es war sogar so, dass auch einzelne Gläubige betroffen waren. Denn Johannes schreibt in Vers 8, wir haben es gelesen, Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Also, das hat mich schon sehr beschäftigt in der Vorbereitung. So stark war damals das Eindringen des antichristlichen Geistes, ich meine, in eine junge Gemeinde, dass der einzelne Christ, falls er nicht auf der Hut war, Schaden leiden könnte. Fragen wir uns an dieser Stelle, wie geht es eigentlich vor sich, wenn der antichristliche Geist sich innerhalb der Gemeinde Jesu und damit auch in örtlichen Gemeinden etabliert? Also wir haben gesehen, Johannes spricht über den Verführer, den Antichrist, schon damals. Und er warnt seine Kinder, seine geistlichen Kinder, pass auf, dass ihr nicht in seine Fängen geratet. Wie kann das nun geschehen? Wie kann er sich dann etablieren, dieser Geist von unten, dieser antichristliche Geist in den örtlichen Gemeinden? Lasst uns einmal hören, was Paulus zu diesem Thema sagt. Er schreibt in Thessalonicher, schlagt auf, 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Er schreibt über den Antichristen. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Manche Kinder Gottes sehen diese Aussage im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des dritten Tempels, weil Paulus hier klar sagt, er wird sich in den Tempel setzen. Für manche sind diese Worte sogar ein Beweis, dass einmal ein Tempel gebaut wird. Dagegen möchte ich nichts einwenden. Aber schauen Sie, es muss nicht unbedingt ein dritter Tempel gebaut werden, damit der Antichrist sich reinsetzen kann. Es gibt ja schon längst einen Tempel Gottes auf Erden, welcher ein beliebtes Angriffsziel des Teufels ist. Bitte, denkt an unseren Text. Johannes schreibt es. Viele Verführer sind ausgegangen in diese Welt. Damals war das Christentum jung. Das ist der Antichrist, sagte er. Also der antichristliche Geist war von Anbeginn da. Und der Tempel war auch von Anbeginn da. Nicht der Tempel mit Steinen gebaut, sondern, wie erklärt Paulus es, wisst ihr nicht, sagt er, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist 1. Korinther 3, Vers 16 bis 17, 2. Korinther 6, Vers 16. Seit der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu existiert dieser Tempel auf Erden. Seit dieser Zeit unterwandert der antichristliche Geist in der Gestalt des Vaters der Lüge, des Teufels, diesen Tempel. Mancherorts hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes mitten hineingesetzt. Das sehen wir heute. Auch schon damals. Warum mussten zum Beispiel die Apostel in ihren Briefen an örtliche Gemeinden bisweilen schwerste Sünden bemängeln? Also wenn man das liest, erstaunlich, ja? Warum herrschen auch heute innerhalb der weltweiten Gemeinde bisweilen Zustände, die alles andere als christlich sind? Da muss man nicht destruktiv veranlagt sein, das zu sagen. Der antichristliche Geist hat sich etabliert und breit gemacht im Tempel Gottes. Leider. Und es gibt manche Sünde innerhalb der Gemeinde, durch die dieser Geist sich einnisten konnte. Wenn wir jetzt zurückkehren zu Vers 7, 2. Johannesbrief, dann ist eigentlich klar, dass Johannes hier nicht über Handlungen und Sünden von Kindern Gottes redet. Er spricht über Verführer, die nicht bekennen, dass Christus Jesus in das Fleisch gekommen ist. Kann ein Kind Gottes das sagen? Ist es möglich, dass wiedergeborene Kinder Gottes Jesus Christus als in das Fleisch gekommen leugnen? Ist das möglich? Können gläubige Christen, die eine Neugeburt erlebt haben, Verführer sein, die nicht bekennen, dass Christus in das Fleisch gekommen ist? Also ich persönlich denke nicht. Ich möchte Sie erinnern an 1. Korinther 12, Vers 3, wo Paulus schreibt, ich tue euch kund, dass niemand, der im Geiste Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Es kann auch niemand sagen, Herr Jesus als nur im Heiligen Geist. Das ist 1. Korinther 12, Vers 3. Ich glaube, nicht zuletzt aufgrund dieser Aussage, dass ein wiedergeborenes Kind Gottes eine solche Behauptung, wie sie 2. Johannes 7 uns vorgelegt wird, nicht von sich geben kann. Geschieht es doch, handelt es sich ohne Zweifel um einen Namenschristen, um jemand, welcher nie zu einer echten Wiedergeburt gekommen ist. Nein, diese Lüge, dass Christus Jesus nicht ins Fleisch gekommen ist, kommt vom Vater der Lüge, so wird der Teufel genannt, in Johannes 8, Vers 44. Es war immer schon sein Bestreben, die Gottessohnschaft zu leugnen. Und so versucht er von Anfang an, wie wir es gesehen haben, seit dem ersten Morgenrot der Gemeinde die Gläubigen zu unterwandern. Wissen Sie, was jetzt die große Frage ist? Und das müssen wir uns heute gefallen lassen, dass wir uns diese Frage stellen. Wie gehen wir Kinder Gottes um mit diesen Lügen, die uns aufgetischt werden? Jahrhundertelang. Wie reagieren wir? Beziehen wir überhaupt Stellung dagegen? Ich meine, wir kommen jetzt auf diese Texte. Johannes sagt es ja. Ihr müsst dagegen Stellung beziehen. Sonst macht ihr euch teilhaftig. Sehen Sie, dass diese antichristlichen Lügen in jedem Fall das christliche Leben des einzelnen Gläubigen tangieren können. Das haben wir gesehen. Johannes sagt es ganz klar, nachdem er in Vers 7 über den Führer gesprochen hat, sagt er in Vers 8, seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern dass ihr vollen Lohn empfangt. Es ist also möglich, dass Kinder Gottes, die zwar nie die Gottessohnschaft des fleischgewordenen Christus leugnen würden, dass sie so ins Fahrwasser des antichristlichen Geistes kommen, diese Lüge, dass sie Schaden leiden. Warum kann es so weit kommen? Warum können sie Schaden leiden? Weil sie gegen die Lüge des Teufels keine Stellung beziehen. Hier in diesem Brief geht es um Stellung beziehen, um etwas dagegen zu setzen, nämlich das Evangelium des Herrn Jesus, sein Wort. Ich glaube, dass wir Kinder Gottes uns durch unsere lähmende Passivität viel mehr versündigen, als uns bewusst ist. Manche von uns befinden sich in einer Art Grauzone. Wir nehmen keine Stellung ein gegen das, was von unten kommt. Und unser Glaubensleben verläuft vielleicht deshalb recht kümmerlich. Es könnte sein, muss nicht, könnte sein. Wir leiden Schaden. Wir müssen uns heute sagen lassen durch Johannes, werden wir uns nicht entschieden gegen den Vater der Lüge wenden, werden wir nicht beherzt den antichristlichen Geist in unserer Familie, in unserer Gemeinde aufdecken, wird das irgendwann auf uns zurückfallen. Das schreibt Johannes hier klipp und klar in diesen Versen. So, nachdem er nun über den Führer gesprochen hat, Verführer in Vers 7, dann Vers 8, diese Warnung, schaut zu, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben. Sagt er in Vers 9, wer darüber hinausgeht, über das, was wir euch gesagt haben, das Evangelium, und nicht bleibt in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, hat den Vater und den Sohn. Und dann kommt eben diese Aufrufstellung zu beziehen, Widerstand zu leisten. Verse 10 und 11, wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus, grüßt ihn auch nicht, denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Es geht um nichts anderes, und das ist ja eigentlich mein Thema heute, um jeden Preis in der Lehre Christi zu bleiben. Was das bedeutet, das wollen wir nachher dann miteinander anschauen. Halten wir fest, wir müssen Stellung beziehen. Das ist mir auch ganz neu geworden, hier in diesem Brief. Obwohl man das weiß, ja, aber es ist etwas, was vielleicht neu ins Herz hineingeht. Wir müssen gegenüber dem antichristlichen Geist Stellung beziehen. Tun wir es nicht, stehen wir in der Gefahr, Schaden zu leiden. Johannes sagt unmissverständlich in Vers 10 und 11, wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus auf, grüßt ihn nicht. Wer ihn grüßt, hat Teil an seinen bösen Werken. Hier ist so der Schade, ja? Haben Sie es gesehen? Das ist der Schade. Wer ihn grüßt, hat Teil an seinen bösen Werken. Wir kommen zu Schaden. Nicht dadurch, dass wir vielleicht Christus Jesus aus ins Fleisch gekommen leugnen. Das tun doch wiedergeborene Kinder Gottes nicht. Aber wir kommen zu Schaden. Und das ist eben der Gedanke, der mich ganz neu getroffen hat. Wir kommen zu Schaden, weil wir nichts dagegen tun. Ja? Wir sind in einer Grauzone. Wir lassen alles so, wie es ist. dann, sagt Johannes, machen wir uns teil an seinen bösen Werken. Und das bedeutet Schaden leiden. Viele von uns, denke ich, kennen die Aussage des Apostels Paulus, welche an alle gläubigen Christen gerichtet ist. Wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. 2. Korinther 5, Vers 10. Es geht hier augenscheinlich um Lohn, den wir als Kinder Gottes unabhängig von unserer Seligkeit also noch zusätzlich empfangen oder eben nicht empfangen. Es gibt auch noch andere Stellen, die ich jetzt nicht lesen werde. Nun sagt Johannes in seinem zweiten Brief, Vers 8, seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Meine Brüder und Schwestern, das ist der Lohn, über den Paulus in 2. Korinther 5, Vers 10 spricht. Und Johannes sagt hier, dass dieser Lohn geschmälert werden kann. Wann? Wenn wir dem lügenhaften Geist des Antichristen nicht widerstehen, sondern ihn stillschweigend dulden. Das ist eigentlich der ganze Sinn und Inhalt dieser Verse, ja? Ich glaube nicht, ich sag's noch einmal, Kinder Gottes tun das nicht, sie leugnen nicht Christus, der Sohn Gottes, als ins Fleisch gekommen. Aber Johannes sagt, wer nichts tut, ja, macht sich teilhaftig. Und da sagt er sogar, wer ihn grüßt, ja, macht sich seinen bösen Werken teilhaftig. Ja, Moment jetzt, wer ihn grüßt, was bedeutet das? Also, ich habe jetzt hier einige Beispiele. Es betrifft jetzt die weltweite Gemeinde Jesu. Also wenn man jetzt im Lichte dieser Verse von Johannes 2 den Werdegang der Gemeinde Jesu studiert, was alles so läuft heute, kann es einem Wind und Weh werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber im letzten Jahrzehnt, auch vorher, wurden innerhalb des christlichen Lagers viele falsche Kompromisse mit der Welt, mit religiösen Strömungen und sogar politisierenden Kräften geschlossen. Also da waren zum Teil namhafte Christen dabei, von denen man sagte, die sind wiedergeboren. Dave Hunt schreibt in diesem Zusammenhang, die grüne Bewegung ist ein humanistischer Versuch zur Wiederherstellung des verlorenen Paradieses von Eden, ohne anzuerkennen, dass das Problem in der Rebellion des Menschen gegen seinen Schöpfer besteht. Die Christenheit hat sich einer grünen Bewegung angeschlossen und christliche Führungspersonen plappern deren Philosophie nach. Schwarz auf weiß. Christen machen sich teilhaftig an den nutzlosen und bösen Werken dieser Welt. Christen geben dem antichristlichen Geist von unten die Hand. Schauen Sie, das ist 2. Johannes Vers 8. Wer ihn grüßt, macht sich teilhaftig seiner Werke. Wenn man die jüngsten Ereignisse, die letzten 10 Jahre oder 20, wenn man das alles sich vornimmt und einmal anschaut, ist unglaublich, was innerhalb der Gemeinde Jesu diesbezüglich geschehen ist. John MacArthur äußert sich auch zu diesem Thema. Er schreibt, viele Christen haben die biblische Klarheit aufgegeben und sich stattdessen für ein Leben der Verwirrung und Kompromisse entschieden. Sie akzeptieren zu viel und beurteilen zu wenig. Gottes Wort macht deutlich, dass nicht alles, was glänzt, echtes Gold ist. Überall wimmelt es von Irrlehren. Die Versuchungen, sie anzunehmen, sind groß. Auf dem Spiel steht die Ewigkeit. Aus diesem Grunde brauchen wir biblisches Unterscheidungsvermögen. Sehr klar, ja. Das sind zwei Reichsgottesarbeiter, die Kapazitäten sind, die durchaus wissen, über was sie schreiben. Sie sind nicht einfach Männer, die da was, ich sag's mal so, aus dem Bauch herausreden, sondern sie haben diese Situation studiert. Noch ein Beispiel, das lese ich Ihnen vor, wie schlimm es in der christlichen Welt momentan aussieht. Ich lese Ihnen jetzt was vor, was auch erschütternd ist, und zwar ein Artikel aus den Bethanien Newsletter. Bethanien Newsletter, das ist ein Newsletter, der schreibt über christliche Vorkommnisse, vor allem auch Dinge, die eben nicht gut sind, ist sehr gut, um zu lesen. In der neuesten Nummer, 29. Juni dieses Jahres, steht Folgendes. In den USA führte der scheinbar christliche Roman Die Hütte also die Hütte, so heißt der Roman, von William Paul Jung, im Jahre 2008 ungeschlagen die Bestsellerlisten an. Und auch weltweit war es 2008 das meistverkaufte Buch. Nun ist im esoterischen Verlag Allegria die deutsche Ausgabe Die Hütte erschienen und in der Spiegel-Bestsellerliste bereits auf Platz 9 vorgerückt. Der Roman handelt von einem leidgeprüften Mann, der ein Wochenende mit Gott in einer Waldhütte verbringt. Das ist ganz schlimm, ja? Gott Vater in Gestalt einer dunkelhäutigen Frau namens Elusia, dem Heiligen Geist namens Saruja und dann auch Jesus. Abgesehen von dieser schon sehr schlimmen Entgleisung steckt der Roman voll von lehrmäßigem Trug. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Christen nicht nur positiv denken natürlich in Anführungszeichen, sondern auch kritisch ihr geistliches Urteilsvermögen üben. Denn gerade für diesen Roman, und das ist jetzt der springende Punkt, wird auch im evangelikalen Buchhandel stark geworben. Ich hatte erst alle Verlage notiert, die da mitmachen, habe es wieder gestrichen. Irgendwie, weiß nicht, aber es sind gute christliche Verlage in Deutschland, die vor Jahren wirklich das Wort Gottes verkauften, verbreiteten. Die machen hier mit, haben sogar Stücke darüber geschrieben und so weiter und so fort. Also, das ist noch ein Beispiel. Mehr Beispiele möchte ich nicht anfügen. Fakt ist, dass wir in einer sehr ernsten und bösen Zeit leben. Wir leben heute in 2. Johannesbrief. Wir leben heute in dieser Zeit, wo man nicht nur nichts sagt gegen den antichristlichen Geist, sondern wir grüßen ihn, verstehen Sie? Wir reichen ihm die Hand, die Christenheit, ja? Wir schließen Kompromisse. Wir gehen mit dem ein Bund ein, mit dem ein Bund. Wir sind schon ganz mittendrin in dieser Zeit, in diesen schlimmen Sachen. Es ist heute nicht mehr nur so, dass Christen inmitten einer argen Welt leben, um da ein Licht zu sein, das ist unsere Berufung, sondern die Welt mit ihren zerstörenden Philosophien und falschen Lehren hat sich inmitten der Christen heimisch gemacht. Das klingt vielleicht sehr destruktiv, aber es ist eine Tatsache. Und ich muss es Ihnen heute sagen. Darüber sprechen unsere Verse, 2. Johannesbrief. Und sie warnen uns, sie warnen Sie und mich, dass wir uns diese Werke nicht teilhaftig machen. Schon manche sind heute diesen Weg gegangen, ganze Gemeinden, ja? Und sie haben sich Schaden aufgebürdet, zu Schaden gekommen. Schaden, der nicht einmal vor der Ewigkeit Halt macht. Ich meine, dieses Kapitel, diese Lehre über den Lohn, darüber können wir heute nicht reden, aber das geht ja bis in die Ewigkeit hinein. Da wird das dann verhandelt, das habe ich euch gelesen. Wir alle müssen vor dem Preisrichterstuhl Jesu Christi offenbar werden. Das sind Christen. Was hast du gemacht mit Jesus? Hast du dem antichristlichen Geist die Hand gereicht? Hast du zugelassen, dass er in dein Haus hineinkommt? Hast du gefördert, dass er in deine Gemeinde hineinkommt? Das wird einmal verhandelt. Es ist sehr tragisch. Wir sollten uns durch Johannes warnen lassen und beherzt Stellung nehmen gegen diesen falschen Geist von unten. So, jetzt, inmitten seiner Warnungen, die er spricht, ja, der Verführer, der Antichrist, macht euch nicht teilhaftig, grüßt nicht und so weiter. Inmitten dieser Warnungen spricht Johannes nun über die Lehre Christi. Sage ich nur ein ganz kurzer Hinweis. Die Lehre Christi ist das Element, welche im krassen Gegensatz zum antichristlichen Geist steht. Und in diesem Sinne spricht Johannes auch darüber. Nochmals Vers 7, er spricht über den Verführer, den Antichristen. Vers 8, diese eindringliche Warnung. Dann Vers 9, wer darüber hinausgeht, ja, und nicht bleibt in der Lehre Christi, hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, hat den Vater und den Sohn. Ich habe ja das Thema, habe ich ja genannt, bleiben in der Lehre Christi. Meine Brüder und Schwestern, jetzt kommt für Sie der wichtige Teil. Und für mich natürlich. Bleiben in der Lehre Christi. Das ist die Waffe, welche wir heute bekommen und bekommen haben, um dem zerstörerischen, antichristlichen Geist Einhalt zu gebieten, in ihrem Heim, in der Gemeinde, in Gemeinschaft von Gläubigen. Ich möchte es Ihnen wirklich ans Herz legen. Hebt das Banner der Lehre Christi hoch. Widersteht damit dem Vater der Lüge. Von Anbeginn hatte er ein Ziel, das Christentum zu untergraben, zu vernichten. Ich sage es noch einmal, ich wiederhole mich bewusst. Es ist erschütternd, dass Johannes das ja schreiben muss in Vers 7. Es sind viele Verführer ausgegangen. Notabene, das christliche Leben, es war eben erst entstanden. Es war alles noch jung. Es war wie eine Blume, die am Wachsen war, die blühte, die am Aufgehen ist. Und Johannes muss sagen, wir sind schon verseucht. Wir sind schon verseucht vom antichristlichen Geist. Das ist der Verführer, der Antichrist. Und die Warnung ist klipp und klar. Mach nicht mit. Halte, was du hast, damit du den vollen Lohn bekommst. Die Lehre Christi, das ist unsere Waffe. Haltet sie hoch als ein Panier. Mit der Lehre Christi im Herzen sind wir stark genug, dem Feind die Stirn zu bieten. Paulus schreibt diesbezüglich etwas ganz Eindrückliches. 2. Korinther 10, Vers 4, dürfen Sie gerne aufschlagen. Ich glaube, er spricht hier über die Lehre Christi, unsere Waffen. 2. Korinther 10, Vers 4, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wie gesagt, ich denke, dass wir hier sagen dürfen, es geht hier um die Lehre Christi. Denn in Vers 5 fährt er fort und sagt, 2. Korinther 10, Vers 5, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Lehre Christi. Wir haben hier eine eindrückliche Schilderung der Macht und Gewalt vor uns, welche die reine, vollkommene Lehre Christi in sich birgt. Und tatsächlich, und ich habe mich gefreut auf diesen Punkt, wenn wir das Leben Jesu studieren, ich meine die 3 Jahre, die er gewirkt hat, dann wird uns eindrucksvoll vor Augen geführt, welche Wirkung seine Lehre hatte. Nicht einmal seine Person unbedingt. Natürlich war seine Person selbstverständlich, aber es gibt eine Stelle, die zeige ich Ihnen jetzt. Nicht einmal direkt seine Person, aber mehr seine Lehre hat die Menschen erschreckt, überführt. Kapernaum, ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens, da haben die Menschen sich entsetzt über seine Lehre. Markus 1, 22, sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Die Stelle haben Sie sicher alle schon gelesen, ja? Markus 1, 22. Die Parallelstelle im Lukas-Evangelium spricht über Verwunderung. Es war Verwunderung da. Was ist das für einer, der so lehrt? Lukas 4, 32. Sie verwunderten sich über seine Lehre, denn er predigte mit Vollmacht. Meine Brüder und Schwestern, diese Vollmacht und diese Kraft in seiner Lehre hat die Einwohner zu Kapernaum damals so beeindruckt, dass es zum Gesprächsthema wurde. Markus 1, Vers 27. Sie entsetzten sich alle, sodass sie untereinander sich befragten und sprachen. Was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Sie besprachen es untereinander. Es war ein Diskussionspunkt, ein Gesprächsthema. Später in Markus 11, nachdem Jesus die Händler aus dem Tempel getrieben hatte, wollten die Hohepriester und Schriftgelehrten ihn umbringen. Was denkt ihr? Warum wollten sie ihn umbringen? Ja, wir sagen, klar, wegen der Tempelreinigung. Ja, ich denke schon, aber nicht in erster Linie. Warum wollten sie ihn nachher umbringen? Nach der Tempelreinigung, nicht hauptsächlich wegen der Tempelreinigung, sondern hauptsächlich deshalb, weil das Volk von seiner Lehre beeindruckt war. Wissen Sie was? Das hat sie beängstigt. Dass Jesus mit der Geißel in den Tempel ging und die Marktleute hinaustrieb, das hat sie weniger beängstigt als seine Lehre. Warum? Weil die Lehre Jesu das Herz der Menschen erreichte und ihre Lehre nicht. Markus 11, Vers 18. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten davon und überlegten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie hatten Furcht vor ihm. Warum? weil seine Lehre auf das ganze Volk einen tiefen Eindruck machte. Das war die Antwort. Deshalb hatten sie Angst. Ja, sie hatten Angst vor ihm. Weniger vor seiner Person, mehr vor seiner Lehre. Also, wenn wir bedenken, was für ein Bollwerk von Kraft und Macht wir haben bekommen mit der Lehre Jesu, der reinen, unverfälschten Lehre Jesu. Das, sagt Johannes, ist auch das, was uns weiterbringt, wer nicht bleibt in der Lehre Jesu. Also das ist herrlich, dass die Lehre Jesu seine erklärten Feinde mit Angst erfüllte. Bis zuletzt beschäftigte seine Lehre den Hohen Rat zu Jerusalem und besonders den Hohepriester. Jesus war gefangen, er stand vor dem Hohepriester Hannas und dann heißt es, dieser befragte ihn über seine Lehre. Johannes 18, Vers 19. Also, wir sehen, wie es unter anderem seine Lehre war, welche seine Feinde bis zum Schluss in Atem hielt. Ihr Lieben, die Lehre Christi, über die auch Johannes in seinem zweiten Brief schreibt, ist ein Bollwerk von Kraft. Wohl uns, wenn wir dieses Banner glaubensvoll aufhalten. Es muss jedem antichristlichen Geist weichen. Übrigens, warum war er so vollmächtig, so überzeugend, so kräftig? Warum hat seine Lehre eingeschlagen wie eine Bombe? Klar, er war Jesus, er war der Sohn Gottes. Aber er erklärt einmal Folgendes, und das ist ein Schlüssel. Er sagt, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selber ausrede. Johannes 7, Vers 16 und 17. Ja, das ist das Geheimnis der vollkommenen Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Wir können dieses Einssein nicht erklären, aber wir glauben, dass es so ist. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber es darf uns ermutigen und stärken, denn nichts Geringeres als die vollkommene Lehre des Sohnes und des Vaters ist uns als unbesiegbare Waffe in die Hand gegeben, um den zerstörenden antichristlichen Geist nicht dir zu bieten. Haltet das bitte fest. Jesu Lehre hat die Feinde in Ängste versetzt. Nicht einmal die Peitsche im Tempel. Seine Lehre. Ja, jetzt die Frage. Was beinhaltet nun die Lehre Christi? Ja, ich denke, das kann man klar beantworten. Der Ausdruck Lehre Christi bezeichnet nichts anderes als das Fundament des christlichen Glaubens. Ich würde so sagen, diese zwei Worte Lehre Christi stehen gleichsam als Überschrift, als Haupttitel über der ganzen christlichen Lehre, wie diese uns in den Briefen der Apostel und überhaupt in der Heiligen Schrift überliefert wird. Und nun gibt es eine Stelle, es gibt mehr, aber es gibt eine besondere, wo uns dieses Fundament, diese Lehre Christi, kurz, aber prägnant und klar vorgelegt wird. Und das ist Epheser 4, Vers 3 bis 6. Schlagen Sie das doch bitte auf, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben. Epheser 4, 3 bis 6. Paulus schreibt in Vers 3, und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und dann folgt in den Versen 4 bis 6 eine siebenfache Beschreibung dieser Einigkeit im Geist. Und diese siebenfache Beschreibung verkörpert die reine Lehre Christi. Er sagt, ein Leib, ein Geist, wie ihr berufen seid zu einer Hoffnung. Viertens, ein Herr. Fünftens, ein Glaube. Sechstens, eine Taufe. Siebtens, ein Gott und Vater aller, der er ist über allen und durch alle und in allen. Sehen Sie, diese fundamentalen Begriffe stehen wie ein Ober- und Haupttitel über der ganzen christlichen Lehre, wie diese uns in der Heiligen Schrift und besonders in den Briefen der Apostel überliefert worden ist. Man könnte es so sagen, diese sieben Begriffe sind sieben dicke Hauptäste an einem Baum aus denen dann weitere Äste, Unteräste, Unteräste, das gibt es nicht, ja? Aber Sie verstehen, was ich meine. Und auch noch kleine Ästchen wachsen. Und das Ganze bildet dann die reine Lehre Christi. Wisst ihr, was bei dieser siebenfachen Beschreibung der Lehre Christi so herrlich ist? Sie ist unmissverständlich. Man kann hier nichts anderes hineinlesen, als was uns diese sieben Begriffe tatsächlich sagen. Wir alle wissen, es gibt viele Themen, es gibt Randgebiete. Da kann man bisweilen zu verschiedenen Erkenntnissen kommen. Es gibt auch verschiedene Meinungen, ja, auch unter den Christen, sogar auslegend Theologen. Ich finde, das ist gar nicht so tragisch. Man kann ja über diese Dinge reden. Es gibt auch tatsächlich Dinge in der Bibel, wo man sich fragt, ist es jetzt so gemeint oder so? Oder gibt es vielleicht zwei Deutungen? Aber das Fundament, das heißt, die Lehre Jesu, meine Brüder und Schwestern, ist wasserdicht, hat keine Doppeldeutung. Jeder, der betend und unvoreingenommen diese sieben Begriffe studiert, was sind sie, kann zu keiner anderen Erkenntnis kommen, als was die Bibel hier tatsächlich meint. Und das muss auch so sein, denn wie gesagt, diese Stelle ist eine Beschreibung des Fundamentes des christlichen Glaubens. Von da aus geht dann vieles weiter, ja. Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr, ein Geist und so weiter. Und deshalb kann man diese Stelle kann man nicht mehrfach deuten. Ich freue mich über dieses Wort. Es gibt wirklich nur ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater über allem. Wenn wir alle Christen aller Zeiten, auch heute, unvoreingenommen, ohne traditionelles Denken, ohne eigene Vorstellungen, betend diese sieben Begriffe studieren würden, dann käme man nicht auf einen anderen Geist, auf eine andere Lehre vom Heiligen Geist. Da würde man sehen, das hat gar keinen Platz in der Bibel, was manchmal gelehrt wird über den Heiligen Geist. Oder, verzeiht, dass ich das sage, man käme nicht auf die Kindertaufe. Wenn man unvoreingenommen das studiert, was ist Taufe in der Bibel? Ja, was bezeichnet Taufe in der Bibel? Man käme nicht auf die Kindertaufe. Das ist eindeutig, wasserdicht. Und auch die anderen Punkte. Also, das ist das Fundament des Glaubens. Lehre Christi. Was müssen wir tun? Was können wir tun? Was dürfen wir tun angesichts dieser vollkommenen Lehre Christi? Ich denke hier an einen Theophilus. Wissen Sie, wer Theophilus war? Ein Freund des Evangelisten Lukas. Lukas verfasst sein Evangelium und dann in den ersten Versen schreibt er diesem Theophilus folgendes, ich lese jetzt aus der Hermann-Menge-Bibel, er schreibt, weil bekanntlich schon viele es unternommen haben, einen Bericht über die Begebenheiten, die sich unter uns erfüllt haben, abzufassen, so habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allen Tatsachen von den Anfängen an sorgfältig nachgegangen bin, alles für dich, hochedler Theophilus, in richtiger Reihenfolge aufzuzeichnen, damit du dich von der Zuverlässigkeit der Nachrichten oder Lehren, Luther übersetzt hier tatsächlich von der Lehre, damit du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre, in denen du unterwiesen worden bist, überzeugen kannst. Eine wunderbare Einleitung zum Lukas-Evangelium. Schauen Sie, das müssen wir tun. Mit der Lehre Christi, die uns unmissverständlich klar überliefert worden ist in Epheser 4, 4 bis 6. Wir müssen wie Theophilus uns von der Zuverlässigkeit dieser Lehre überzeugen. Wissen Sie, ich gebe Ihnen einen Rat. Jetzt abgesehen von Bibelschulen, EBTC, das sind wunderbare Sachen. Aber gehen Sie doch mal nach Hause, nehmen Sie Ihre Konkordanz und nehmen Sie sich mal diese sieben Ausdrücke vor und schauen Sie mal selber, was sagt die Bibel, ja? Was sagt die Bibel über Glaube? Was sagt die Bibel über Taufe, über Geist? Sie müssen Bescheid wissen darüber. Was ist die Lehre Christi? Was ist das Fundament? Ja? Wir müssen es studieren. Und wenn wir das gemacht haben, wir haben 100% Klarheit, haben Sie eine gute, kurze Bibelschule absolviert. Also, versuchen Sie es. Und wie ich schon sagte, diese sieben Begriffe, Das Evangelium Jesu, Lehre Christi, diese sieben Begriffe, Leib, Geist, Hoffnung, Herr, Glaube, Taufe, Gott und Vater, es gibt keine Mehrdeutung. Mag sein, dass wir bei anderen Themen auf verschiedene Erkenntnisse kommen, aber nicht bei dieser siebenfachen Beschreibung der Lehre Christi. Warum sage ich das so mit Nachdruck? Johannes sagt in seinem zweiten Brief, wer darüber hinausgeht und nicht bleibt in der Lehre Christi. Das heißt, wir müssen etwas haben, was wasserdicht ist, klar ist, wo wir genau wissen, was wir haben. Und Johannes sagt, das ist eure Waffe, die Lehre Christi. Haltet das hoch. Wenn wir diese aufrichtig und betend studieren, dann haben wir etwas in Händen, um dem antichristlichen Geist zu widerstehen. Ich muss Ihnen offen sagen, es wird mir manchmal ein bisschen unbehaglich, wenn man biblische Themen, Diskussionen hört oder vielleicht auch eine Predigt oder auch ein Buch und jemand vertritt etwas und man verspürt da ein starker Absolutismus. So ist es und nicht anders. Wenn einer etwas anders sagt, dann vergiss es. Es gibt ja wirklich, ich habe gesagt, so Randgebiete, man könnte vielleicht darüber reden. Was meinst du, was meinst du? Wir müssen daran denken, dass Paulus sagt, unser Wissen ist Stückwerk. 1. Korinther 13, Vers 9. Vielleicht müssen wir mal sagen, diese Frage kann ich nicht 100% beantworten. Das gibt es alles. Ja? Aber wenn es geht um die Lehre Christi, das Fundament, so wie es beschrieben ist im Epheserbrief, da gibt es keine mehrfache Deutung. Das möchte ich mit aller Entschiedenheit sagen. Das dürfen Sie als Banier hochhalten. Das ist das, was wir entgegenstellen dürfen dem antichristlichen Geist von heute. Ich komme zu einem letzten kurzen Punkt. Wir haben es ja fast geschafft, also es ist schon ein bisschen schwierig, mit solchen Sachen da zu predigen. Aber ich danke Ihnen, dass Sie da Verständnis haben. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Wer hat das gesagt? Der Luther, hä? Viele von uns wissen das. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Das sind seine Worte am Ende seiner Rede auf dem Reichstag 1521 in Worms. Das ist ja alles geschichtlich verbürgt. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Letzte Worte seiner Rede. Es waren nicht irgendwelche Worte, es war das Zeugnis einer festen Gewissheit, einer standhaft vertretenen Glaubensüberzeugung vor Kirche, Kaiser und Reich. Es war etwas, für das Luther sogar sein Leben gegeben hätte. Man könnte so sagen, Luthers Gewissen war im Wort Gottes gefangen. In einem ganz bestimmten Wort. Lehre Christi. Etwas Fundamentales, Eindeutiges. Man kann es nicht umerklären, nicht wegerklären. Die katholische Kirche, die Konzilien alle, die hatten das jahrhundertelang umerklärt, umgedeutet, anders gedeutet. Jetzt kommt Luther. Er ist voll von einer Wahrheit und diese Wahrheit vertritt er. Welche Wahrheit war das? Römer 3, 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne das Gesetzeswerk, allein durch den Glauben. Für das riskierte er alles hin bis zu seinem Leben. Die unverbrüchliche, eindeutige Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben, so wie eben diese Bibelstelle es uns sagt. So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerke. Das war Luthers Trumpf, den er damals in Händen hielt. Als er sich in Worms vor Kirche, Kaiser und Reich verantworten musste, er riskierte alles. Wussten Sie, dass der Martin Luther in Römer 3, Vers 28 ein Wort hineingefügt hat, was im Urtext nicht steht und in keiner anderen Übersetzung? Wussten Sie das? Das ist das Wörtchen allein. Jetzt müssen Sie mal gucken in Ihrer Bibel. Viele haben Schlachterbibel, Elbefelder, vielleicht Menge. Alle sagen es etwa so. Ich zitiere jetzt Menge. Alle sagen es etwa so. Wir halten dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde ohne Gesetzeswerke. Unser lieber Luther hat übersetzt. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Durch die Jahrhunderte durch, das ist ein ganz prägnantes Wort geworden. Das ist etwas, was in unserem Gedächtnis ist, in unserem Herzen, allein durch den Glauben. Aber wir müssen bedenken, der liebe Martin Luther hat das reingefügt in seine Übersetzung. Ja, ist das schlimm? Schauen Sie, er war so überzeugt von der Wahrheit, dass ein Mensch nicht durch Werke, sondern durch Glauben gerechtfertigt wird, dass er sich die Freiheit nahm, damals das Wörtlein allein hinzuzufügen. Und irgendwie können wir das verstehen, wenn man bedenkt, in was für eine dunkle Zeit er wirken musste. Gewaltige Mauern des Katholizismus musste er durchbrechen. Es war die Zeit des schlimmsten Ablasshandels. Es war die Zeit, in der man Menschen predigte, sie könnten sich mit Hilfe von Geld, guten Werken, religiösen Übungen den Himmel verdienen. Das war diese Zeit. In dieser Dunkelheit kam Martin Luther. Er war getroffen worden von dieser Aussage aus dem Römerbrief. Aus Glauben, durch Glauben. Und so hat er sich die Freiheit genommen und hat dann noch das Wörtlein allein hineingefügt. Und ich glaube, in diesem Kontext, unbiblisch ist es ja nicht, denn es ist allein aus Glauben. In diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, können wir ihm das doch verzeihen, oder? Aber es ist natürlich schon interessant, dass er das gemacht hat. Diese Handlung, das Wörtlein allein da noch hineinzusetzen, entsprach der Notwendigkeit jener Zeit. Lasst uns das von Martin Luther mitnehmen. Damit möchte ich schließen. Es gibt nichts, was sich der reinen Lehre Christi in den Weg stellen könnte. Er hat damals zu Worms die reine Lehre Christi vertreten. Auch so eine fundamentale Aussage. Wasserdicht, nicht undeutbar, zwei Deutungen tragend. Die katholische Kirche hat das zwar damals alles anders gedeutet, aber er sagt, so steht es geschrieben, allein durch Glauben. Lasst uns das von Martin Luther mitnehmen. Lasst uns dieses Banner hochhalten in dieser schweren Zeit. Johannes schreibt, es sind viele Verführer ausgegangen, damals, wie viel mehr heute. Lasst uns anfangen, die Lehre Christi, dem gegenwärtigen antichristlichen Geist, entgegenzuhalten. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Bleiben in der Lehre Christi«. Und wir hoffen, dass Gott Sie dadurch reich segnen konnte. Falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch oder anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!